Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Das ist eine sehr herausfordernde Arbeit und eine gute Diagnose zu stellen braucht auch jahrelange Erfahrung. Ich würde sagen, bei mir war die Pathologie die Liebe auf den zweiten Blick. In Wirklichkeit sind wir Diagnostiker, um den Kliniker zu helfen, den Patienten und die Patientin gut zu behandeln.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin immer noch die, die hier die Fragen stellt. Sie schneiden Leichen auf, sie sind tagtäglich von Toten umgeben, arbeiten in einem sterilen, künstlich beleuchteten Keller, sie lösen Verbrechen als geheime Spurensucher und sie sind selbst eher introvertiert, naja, vielleicht sogar verschroben. Das ist oft das Bild, das in der Öffentlichkeit kursiert, wenn man nach dem Berufsbild eines Pathologen fragt. Tatsächlich ist der Beruf des Pathologen aber hochgradig spezialisiert und erfordert ein ganz, ganz tiefes Verständnis von Krankheiten und deren Auswirkungen auf den Körper. Pathologen spielen auch eine ganz besondere Rolle, wenn es um Diagnostik geht oder um die Planung von Behandlungsstrategien. Ihre Arbeit ist unsichtbar. Und genau deshalb machen wir sie heute sichtbar und stellen die Frage, was macht eigentlich ein Pathologe? Und ein Herr sitzt mir jetzt gegenüber, er ist Pathologe und deshalb kann er da bestens Auskunft geben. Er ist Leiter des Instituts für Pathologie am Bühne-Eisenwurzen-Klinikum in Kirchdorf-Steyr. Herzlich willkommen, Dr. Jarab Salaheddin.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallihallo, wir freuen uns, dass du da bist und dass wir plaudern können. Wenn du das hörst, was ich im Intro gesagt habe, was ist deine erste Reaktion darauf?
Das ist nicht unbedingt das richtige Bild über die Pathologie. Ich weiß aber, dass wir in den Medien oft so dargestellt werden. Es ist ja auch spannender, unterhaltsamer, wenn das so dargestellt wird. Aber in Wirklichkeit sind wir Diagnostiker. Wir haben eine zentrale Funktion in den Krankenhäusern. Wir beschäftigen uns Tag ein, Tag aus mit der Befundung von Gewebsproben, von zytologischen Abstrichen, von mikrobiologischen Proben etc., stellen eine Diagnose quasi als Lotsen der Therapie, die wir sind, um den Kliniker zu helfen, den Patienten und die Patientin gut zu behandeln.
Ich habe es ja gesagt, eure Arbeit ist ja wirklich unsichtbar und eben die einzige Sichtbarkeit, die man manchmal wahrnimmt, ist halt aus dem Krimi im Hauptabendprogramm. Und daher kommt wahrscheinlich eben dieses Bild, dass die aufschneiden und schauen, ob da nicht irgendwo bei der Schusswunde noch irgendwo ein Geheimnis versteckt ist, um den Mörder zu finden. Von daher kommt das wahrscheinlich auch. Aber wie du schon gesagt hast, das Berufsbild ist ein ganz, ganz anderes. Wie bist du denn überhaupt zur Pathologie gekommen? Wird man das, wenn man sich das wünscht, oder passiert einem das?
Es gibt Pathologen, Pathologinnen, die sich das gewünscht haben und es gibt Pathologen, Pathologinnen, denen passiert das. Ich würde sagen, bei mir war die Pathologie die Liebe auf den zweiten Blick. Die Pathologie hat mich schon während meines Studiums fasziniert, aber doch die Entscheidung, Pathologe zu werden, kam erst später. Ich hatte die Möglichkeit, während ich Turnusarzt war, ein halbes Jahr in einer Universitätsklinik in Brasilien zu verbringen, auf einer Pathologie. Dort konnte ich mir das Fach anschauen und dann bin ich zurückgekehrt und habe gesagt, ja, das will ich unbedingt machen und konnte dann an der Universitätsklinik in Düsseldorf mit dem Fach professionell beginnen. Also ich bin reingeschlittert. Natürlich fasziniert mich die Pathologie, aber primär, wenn man mich als Student gefragt hätte, hätte ich gesagt, Pathologe eher nicht, eher Chirurg oder Internist oder was anderes.
Aber schön, dass du diesen Weg gefunden hast. Was braucht man denn jetzt, um ein wirklich guter Pathologe, eine gute Pathologin zu sein?
Belastbarkeit, Flexibilität, aber auch Leidenschaft für das Visuelle, vor allem für die verschiedenen Krankheitsbilder und der Wille, Neues zu lernen. Wir sind ein dynamisches Fach, sehr fortschrittlich auch geworden in den letzten Jahrzehnten. Und man muss immer sich ein Leben lang up to date halten, um auf dem neuesten Stand zu sein, weil es ja letztendlich immer um die Patientenversorgung geht und um die Diagnose, um den Patienten dann oder die Patientin auch zu therapieren.
Erklär uns doch jetzt mal ganz genau, was sind denn deine, sagen wir, Hauptaufgaben als Pathologe? Wie sieht dein Tag aus? Was machst du den lieben langen Tag im Keller?
im Keller. Nein, wir haben helle und freundliche Büros. Ja, es ist bei uns auch eine sehr gute Atmosphäre. Es ist keiner traurig und wir sind auch lustige Menschen. Es gibt natürlich verschiedene Typen, aber der normale Tagesablauf, je nachdem, was ansteht, ist die Untersuchung von Gewebeproben zum Beispiel oder von zytologischen Abstrichen, mikrobiologische Befundung oder auch die Beurteilung und Aufarbeitung von den Operationspräparaten, die wir bekommen. Das heißt zum Beispiel, es wird eine Patientin operiert und eine Gebärmutter operiert, die wird entfernt, die bekommen wir. Wir müssen die Gebärmutter beschreiben, wir müssen beschreiben, was wir sehen, falls was Bösartiges drin ist, wie groß das ist, wie sich das ausbreitet, entnehmen dann die verschiedenen, die vordefinierte Stellen von der Gebärmutter oder vom Tumor. Das wird dann aufgearbeitet in Folge und uns vorgelegt und wir schauen uns das unter dem Mikroskop an und machen dann unsere Diagnose.
Also sobald bei mir irgendeine Art Gewebeprobe zum Beispiel entnommen wird, ein Muttermal ausgeschnitten
ist der Klassiker, genau.
Kommt das zu euch? Ist das was standardmäßig passiert? Was kommt denn alles zu euch? Muss ich dann sagen, bitte schickt mir das ein oder wird das sowieso automatisch zu euch gebracht?
Das wird automatisch zu uns gebracht. Das ist auch quasi geregelt, was wir untersuchen müssen. Es kommt aber praktisch alles eine. Also es ist gibt fast nichts, was man nicht bekommt. Haut ist ein Klassiker. Man geht zum Arzt, der sieht ein Muttermal, sagt, na, es schaut vielleicht eigenartig aus, das schneiden wir lieber raus. Und dann kriegen wir das eingeschickt und wir bearbeiten dann den Fall und dann entscheiden wir am Ende, ist was Gutartiges, ist was Bösartiges, ist es, wenn es bösartig ist, was ist genau, ist ein schwarzer Hautkrebs, ist ein weißer Hautkrebs, wenn es gutartig ist, ist vielleicht ein normales Muttermal oder ist da irgendeine Entzündung. Darum geht's dann und das schauen wir uns an. Das ist eine sehr herausfordernde Arbeit und eine gute Diagnose zu stellen braucht auch jahrelange Erfahrung. In dem Fachgebiet.
Das denke ich mir. Also das heißt, du sitzt eigentlich einen Hauptteil der Zeit vor einem Mikroskop oder irgendeinem Gerät, das, wo du genau drauf schauen kannst.
Hauptsächlich sitze ich vor einem Mikroskop und es gibt natürlich mittlerweile auch digitale Möglichkeiten, wo man das dann am Bildschirm anschauen kann, aber hauptsächlich sitzt man dann am Mikroskop. Außer wir machen die mikrobiologische Befundung, die läuft nicht immer, aber relativ oft ohne Mikroskop ab, sind meistens auch Blickdiagnosen, da haben wir aber viele Geräte, die uns da unterstützen. Aber wenn es um die feingewebliche Untersuchung geht, dann schauen wir uns das Mikroskop an.
Mhm. Also Muttermal haben wir jetzt ein Beispiel, was wären noch so Dinge, die ihr untersuchen könntet?
Also eben die ganzen Hautveränderungen, die ganzen Abstriche, Klassiker sind die gynäkologischen Abstriche, da kriegen wir relativ viele, die werden von uns beurteilt, gehören auch zum Screening dazu, ob wir da bösartige Veränderungen finden und sonst sämtliche Organgebiete, also alles, was rausoperiert werden kann, sei es von Mandeln, Nasenpolypen oder sonstigen, landet bei uns. Und auch die Proben, die durch die Vorsorgeuntersuchungen aufkommen, zum Beispiel durch die Koloskopien oder die Gastroskopien, wenn da was entnommen wird, es kommt auch alles zu uns.
Übrigens viele Themen, die wir auch im Podcast schon hatten, also da kann man sich dann nochmal kurz nachdenken, okay, was hatten wir denn da schon alles, eben von eben Koloskopie bis Muttermal und so weiter.
Brustkrebs.
Genau, also alle Arten von Tumoren natürlich auch.
Ja.
Wie hat sich denn das in den vergangenen Jahren entwickelt? Du hast es am Anfang schon gesagt, es verändert sich schon sehr stark auch, was hier auftaucht, sage ich mal. Wie ist so deine Wahrnehmung in den vergangenen Jahren? Ist es mehr geworden, dass man auch wirklich tatsächlich Tumore findet? Haben sich die Tumore in sich verändert?
Es ist nicht mehr geworden, aber die Untersuchungsmethoden sind moderner geworden. Also wir haben ja mittlerweile auch molekulargenetische Untersuchungen. Also wir machen genetische Analysen von den Tumoren, um einfach eine maßgeschneiderte Therapie für den Patienten, für die Patientin zu schaffen, um Nebenwirkungen zu minimieren und um auch die bösartigen Veränderungen gut bekämpfen zu können. Das hat sich vor allem geändert. Das ist ein großer Sprung gewesen, diese genetischen Analysen. Aber da gibt's noch viel Luft nach oben. Also wir haben noch nicht das Ende erreicht. Es geht da weiter. Und es ist ein sehr spannendes Fachgebiet, was sich da tut. Früher war man, es ist schon lange her, der klassische Diagnostiker. Man hat seinen Schnitt gehabt und dem Mikroskop angeschaut und dann seine Diagnose gestellt. Es hat sich aber mittlerweile so verändert, dass es noch viele weiterführende Untersuchungen gibt, wo wir Pathologinnen und Pathologen einfach zuständig sind dafür.
Wenn ihr jetzt irgendwas Bösartiges findet, was passiert dann? Das heißt, ihr meldet es dann zurück an den betreffenden Arzt, an die betreffende Ärztin. Gibt es da auch schon eine Empfehlung irgendwie dazu, wie es weitergehen könnte? Wie schaut sozusagen der Weg ab der Diagnose aus?
Prinzipiell ist es so, wenn wir die Diagnose stellen, erhält die der klinisch tätige Arzt, die klinisch tätige Ärztin sowieso, also jede Diagnose, ob jetzt was drinnen ist oder nichts drin ist, gutartig, bösartig. Wenn es eine bösartige Veränderung ist, ist es, wir schreiben ja nicht nur Tumor, ja, und quasi therapiert es bitte, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sondern es ist, für uns Pathologen gibt es nicht nur den Tumor. Es ist, macht vielleicht Gespräche mit uns Pathologen auch mal ein bisschen anstrengend, weil man ja viel im Freundeskreis hat, Bekanntenkreis, du, mein Vater hat einen Tumor, ja, wo, ja, im Bauch, ja, was für einen, ja, weiß ich nicht, halt im Bauch, ja, und das sind halt so, das ist sehr allgemein, aber für uns ist das natürlich eine viel größere Sache, also der Tumor wird genau definiert, die Größe, Ausbreitung, wie aggressiv er ist, was für ein Tumor der überhaupt ist, dann machen wir eigene Klassifikationen und auch Zusatzuntersuchungen und mit dieser Information kann die Klinikerin oder der Kliniker können mit dieser Information arbeiten und dann die Therapie starten für den Patienten. Also so schaut der Weg aus. Wir sind natürlich auch involviert in Tumorkonferenzen, wo wir auch Empfehlungen abgeben können und auch die Kliniker und Klinikerinnen unterstützen.
Also ein unglaublich wesentlicher Beitrag, damit die Leute auch wieder gesund werden können.
Auf jeden Fall, ja.
Also jetzt da wesentlich mit beteiligt, auch wenn ihr eigentlich keinen direkten Patientenkontakt habt, oder?
Wir haben keinen direkten Patientenkontakt. Trotzdem ist es nicht schlecht, wenn ein Pathologe oder eine Pathologin Kommunikationsfähigkeiten besitzt. Wir müssen sehr viel mit den klinischen Abteilungen interagieren, sehr viel telefonieren, haben sehr viel Konferenzen. Also wir haben vielleicht nicht den direkten Patienten- und Patientinnenkontakt, aber doch einen sehr engen Kontakt mit den anderen Abteilungen. Wir sind halt eine zentrale, wichtige Abteilung in einem Krankenhaus, eine wichtige diagnostische Abteilung, die auch insofern den Klinikern hilft, die richtigen Therapien für die Patientinnen und Patienten zu starten.
Und dann eben auch, wenn man eine Therapie begonnen hat, wahrscheinlich dann zu schauen, okay, dann wird wieder mal ein Abstrich gemacht oder wieder mal was kontrolliert und zu schauen, okay, wie hat sie sich verändert? Hat man das Richtige getan?
Ja, hat man das Richtige getan. Also der Beruf des Pathologen, der Pathologin ist schon sehr befriedigend, wenn man natürlich mit der Zeit sieht, es ist ja so, man hat mal die Erstdiagnose, dann kommt die Zweitdiagnose und man sieht, dass die Patienten zum Beispiel der Tumor nicht mehr weiter wächst oder vollständig entfernt ist. Das gibt uns schon eine tiefe Befriedigung und wir freuen uns dann sehr, dass auch unsere Arbeit dazu beigetragen hat, der Patientin und dem Patienten zu helfen.
Hm. Viele Menschen denken eben beim Pathologen sofort an Obduktionen. Jetzt haben wir gesagt, okay, ihr untersucht ganz, ganz viele Proben und die Dinge. Welchen Teil deiner Arbeit stellt denn tatsächlich eine Obduktion dar oder ist das was ihr gar nicht macht?
Da gibt es zwei gute lateinische Sprüche. Mortui vivos docent, die Toten lehren die Lebenden. Und hic locus est, ubi mors gaudet succurrere vitae. Dies ist der Ort, wo der Tod sich freut, dem Leben zu helfen. Diese zwei Sprüche stehen oft auf Eingängen, bei Eingängen von pathologischen Instituten oder anatomischen Instituten. Das heißt, die Obduktion an sich hat immer eine wichtige Rolle gespielt, auch was die Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte betrifft und was auch die Forschung betrifft und auch Unterstützung der klinisch arbeitenden Ärztinnen und Ärzte. Also die Obduktion sind ein wesentliches Instrument, um Todesursachen zu bestimmen und auch medizinische Erkenntnisse zu gewinnen. Jedoch stellen sie nur einen kleinen Teil der pathologischen Praxis dar. Also früher hat man mehr obduziert, ja. Jetzt ist es weitaus weniger, weil natürlich durch die moderne Medizin man schon vieles vorher schon weiß. Aber es ist trotzdem, obwohl es ein kleiner Teil geworden ist, noch immer stellenweise ein wichtiger Teil, auch für die Kliniker. Aber hauptsächlich beschäftigen wir uns mit der Untersuchung von Zytologien, Gewebeabsprüchen, Gewebeproben, mikrobiologischen Proben etc.
Wie oft kommt es denn tatsächlich dann auch vor, dass man obduzieren muss oder soll? Wer entscheidet das, wenn jemand im Krankenhaus verstirbt, muss obduziert werden, muss es nicht? Woran liegt das?
Es gibt schon Regelungen, wann obduziert werden soll. Zum Beispiel, wenn jemand postoperativ verstirbt, dann ist einfach gesetzlich geregelt, dass der obduziert gehört, ja. Einfach um nur die Todesursache festzustellen, ja. Und es ist auch so, dass wenn die Todesursache unklar ist, dass auch eine Obduktion gewünscht wird von den Klinikern. Rein gesetzlich kann ich aber als Pathologe auch selber entscheiden, da machen wir jetzt eine Obduktion, ja. Also das ist auch möglich. Da kann ich mich quasi, selbst wenn die Kliniker, die nicht brauchen, kann ich sagen, naja, die brauchen wir jetzt schon. Natürlich wird das kommuniziert mit den Klinikern. Wir schauen uns den Fall nochmal an.
In welchem Fall wird das passieren?
Also prinzipiell sind die Obduktion im Krankenhaus, wir sind dann keine Gerichtsmediziner. Also diese Spannende, was du vorher erwähnt hast mit Morden etc., kommen eigentlich nicht vor. Ja, das
also
haben
da gibt
wir nicht.
Eigen spezialisierte Leute, die das machen.
Das ist ein eigenes Fach, die sich damit beschäftigen. Wir selber beschäftigen uns eigentlich nur mit den normalen Todesfällen im Krankenhaus. Da ist auch nichts Schlimmes oder nichts Makabres dahinter. Da geht es auch gar nicht drum, um irgendwas aufzuzeigen. Es hat auch einen medizinischen Sinn. Die Obduktion ist nämlich der letzte ärztliche Dienst an der Patientin und Patienten. Also das ist ein rein medizinischer Zweck, wo überhaupt kein Hintergedanke oder sowas dahinter ist.
Ist es dir schon mal passiert, dass du tatsächlich obduzieren musstest, weil halt einfach ein Patient, eine Patientin verstorben ist und man konnte dann aber nicht eindeutig sagen, woran der oder die tatsächlich verstorben ist?
Ja, das
sind so richtige Rätsel gibt.
Ja, das ist ja, wir sind ja auch quasi die Detektive mit dem Mikroskop, sage ich immer, so wie der Sherlock Holmes, aber ohne Hut und Pfeife, sondern mit dem Mikroskop statt mit der Lupe. Natürlich, es gibt Todesursachen, wo man nicht weiß, wenn das zum Beispiel ein Patient ist, der dem es schon schlecht gegangen ist, der wird dann eingeliefert ins Krankenhaus, verstirbt und die Kliniker wollen wissen, wann ist der jetzt gestorben, weil es so kurzfristig passiert ist, dann führen wir schon Obduktionen durch. Meistens sind das aber ganz normale alltägliche Todesursachen.
Und das kann man tatsächlich immer im Nachhinein herausfinden?
Man kann das herausfinden im Nachhinein.
Wie? Was macht sie da? Was sind so die klassischen Handgriffe, die man bei einer Obduktion macht?
Da möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber es beginnt klassisch mit einer äußeren Beurteilung des Verstorbenen und dann natürlich auch mit einer Beurteilung der Organe. Die werden von uns genauso wie die Operationspräparate beschrieben, ausgemessen, gewogen, genauer angeschaut, um makroskopisch mit dem bloßen Auge Veränderungen zu erkennen. Es werden Proben entnommen für die Histologie, also für die feingewebliche Untersuchung, damit wir das unter dem Mikroskop anschauen können.
Es ist ja insofern einmal sehr, sehr brisant auch aufgekommen, dass während Corona ist ja dann die Diskussion entstanden, ist jemand an Corona gestorben oder mit Corona verstorben? Also diese eben Unterscheidung, okay, mit Vorerkrankung, was war denn jetzt tatsächlich der Auslöser? Ist das auch so, sind das so Situationen, wo ihr auch dann nachschauen könntet und sagt, okay, kann man das wirklich so auseinanderhalten? Weil das war wirklich eine Riesendiskussion dann in der Beurteilung der Zahlen und so weiter.
Das stimmt, da haben verschiedene Länder verschiedene Definitionen gehabt. Den Fall haben wir mit anderen europäischen Ländern gehabt. Ich glaube Italien, wo die hatten auch so hohe Statistik, also so viel Todesfälle, weil einfach die Statistik anders ist. Ja, und in anderen Ländern wurde es etwas, würde ich sagen, nüchterner gehandhabt. Also wir haben natürlich die Verstorbenen untersucht, was möglich war, aber da ging es jetzt nicht um die direkte Fragestellung, ist jetzt Corona nur schuld oder gibt es noch andere Ursachen? Das war einfach eine allgemeine Untersuchung, die wir durchgeführt haben.
Aber eben, das ist mir eben jetzt gerade auch noch eingefallen, das gibt es ja durchaus dann Themen, wo es dann plötzlich in der Öffentlichkeit so hochgeschwappt ist, gerade in dieser Corona-Zeit.
Ja, es war eine schwierige Zeit, sicherlich die Pandemie und mit viel Emotionen, würde ich sagen. Und diese Fragen sind immer wieder aufgekommen.
Du hast vorher schon gesagt, es gibt wahnsinnig viel Forschung, es verändert sich wahnsinnig viel in diesem diagnostischen Bereich. Jetzt reden wir auch viel von künstlicher Intelligenz, die da vielleicht auch helfen kann. Gib uns mal einen Einblick, wie hat sich denn die Technologie denn auch entwickelt in eurem Job? Was hilft euch? Gibt es tatsächlich schon eine KI, die so unterstützend sein kann, dass es noch klarer wird, dass ihr noch bessere Aussagen treffen könnt?
Wir treffen schon gute Aussagen, aber die KI kann uns vor allem in Zeiten des Facharztmangels und doch des hohen Probenaufkommens unterstützen, komplexere Fälle zu lösen und uns auch in der Routine unterstützen, damit wir mehr Zeit für andere Fälle haben. Also die KI gibt schon, das Thema KI ist noch nicht ganz ausgereift. Also da gibt's noch extrem viel Luft nach oben. Es tut sich da immens viel. Ich finde, das Fachgebiet digitale Pathologie oder das Gebiet digitale Pathologie im Zusammenspiel mit der KI hochfaszinierend, ja, weil sich da viel tut. Es gibt schon Möglichkeiten der KI, aber letztendlich braucht es noch unter Anführungszeichen das pathologische Gehirn, also den Pathologen, die Pathologin, die den Befund erstellt. Die KI kann uns jetzt nur maximal unterstützen. Ja, da gibt es Fälle, zum Beispiel ein Prostatakarzinom, wo uns die KI sagen kann, braucht man natürlich die digitale Pathologie dafür. Da ist ein Areal, das muss man sich genauer anschauen. Zum Beispiel, das ist verdächtig. Das muss natürlich dann von einem erfahrenen Pathologen, einer erfahrenen Pathologin kontrolliert werden und auch bestätigt werden. Also die KI kann schon unterstützen. Es tut sich da auch recht viel, aber es dauert noch ein paar Jahre.
Wie in vielen Bereichen natürlich, aber die KI kommt und wahrscheinlich in eurem Bereich
genauso. Die kommt in unserem Bereich genauso.
Und hilft im Optimalfall tatsächlich, um vielleicht ja diese Komplexität ein bisschen zu vereinfachen.
Unterstützen.
Oder zu unterstützen.
Zu unterstützen, ja.
Gibt es denn, du hast vorher gesagt, es ist ein sehr befriedigender Job, weil man eben auch sieht, wie man helfen kann. Gibt es in deiner Karriere, in deinem Berufsleben, hat es da Momente gegeben, die für dich belastend waren, die, wo du gedacht hast, boah, das geht jetzt schon echt auf die Psyche?
Ja, vor allem, wenn es um junge Patientinnen und Patienten geht, um Kinder geht. Also das ist sicherlich für jeden belastend und auch emotional, vor allem auch, wenn man selber Kinder hat. Aber es erfüllt mich immer mit Freude, wenn unsere Diagnosen dazu beitragen, die jungen Patientinnen und Patienten richtig zu behandeln und zu heilen.
Und das kriegt ihr auch mit, wie alt die Patienten sind. Also das nimmt man durchaus wahr.
Das nimmt man wahr, weil das müssen wir auch wissen. Wir müssen bei jedem Patienten wissen, wie alt er ist, welches Geschlecht. Das hat ja auch einen Einfluss auf die Diagnosestellung natürlich, weil es gibt halt Krankheiten, die sind eher in einem jüngeren Alter, Krankheiten eher, wenn man älter ist. Und deswegen brauchen wir einfach der Ordnung halber immer die ganzen Angaben von Patienten oder von der Patientin.
Dann das blendet man halt dann auch doch nicht ganz aus, wenn es dann wirklich junge Menschen
das
betrifft.
Das geht schon nahe, ja.
Was würdest du den jungen Menschen raten, die am Weg oder während des Medizinstudiums sich überlegen, was will ich denn machen? Und sich vielleicht für die Karriere oder für den Weg des Pathologen, der Pathologin entscheiden würden, was muss man denn mitbringen, damit das zum Traumjob wird?
Wie ich schon anfangs erwähnt habe, Belastbarkeit, Flexibilität, aber auch eine Leidenschaft und Engagement und der Wille zu lernen und vor allem eine Liebe zum Visuellen. Wir arbeiten mit viel Bildern, wir müssen viel Bilder lernen. Ja. Die Ausbildung des Pathologen ist ein sehr dynamischer Prozess, in dem sich viel tut. Es ist wirklich so, dass man viel sehen muss, um einfach die Muster zu erkennen. Wir sind die klassischen Mustererkenner. Und ich kann jungen Kolleginnen und Kollegen nur empfehlen, schaut euch ein Patho an, macht Formulaturen, macht Praktika, kommt zu uns. Und wir freuen uns sehr, wenn junge Kolleginnen und Kollegen sich dafür interessieren, weil es ist ein sehr schönes Fach. Man kommt voll auf seine Kosten, man sieht viel, man ist im Idealfall ein guter Allrounder, der wirklich täglich zwischen mehreren Organgebieten switchen kann. Und ich persönlich habe keinen Tag bereut,
diesen Weg gegangen zu sein. Ja. Umso besser. Was würdest du denn abschließend dir wünschen, dass an der öffentlichen Wahrnehmung des Berufsbilds vielleicht sich verändern würde?
Prinzipiell ist also die Pathologie ist weit mehr als die makabere Darstellung, die oft in den Medien zu sehen ist. Also die Pathologie selbst ist ein zentraler Pfeiler der modernen Medizin, essentiell für genaue Diagnosen und effektive Behandlungen. Und als Pathologe, Pathologin arbeitet man in einem sehr dynamischen und technologisch fortschrittlichen Fachgebiet oder Feld. Und man ist eine Art Schlüsselteamplayer, der eng mit anderen Ärzten zusammenarbeitet, um die optimale Patientenversorgung zu gewährleisten. Und das ist entscheidend, dass wir diese Aspekte stärker in der öffentlichen Wahrnehmung verankern, um das Verständnis und die Wertschätzung für die Pathologie zu verbessern.
Also auch wenn wir wahrscheinlich nie einen Pathologen oder eine Pathologin zu Gesicht bekommen,
persönlich nicht, außer
ihr seht irgendeinen Teil von, genau, aber ihr seht einen Teil zumindest von uns mit Sicherheit irgendwann mit Sicherheit, im Laufe unseres Lebens.
Im Laufe des Lebens hat man sicher mal mit einem Pathologen zu tun, auch wenn man es nicht weiß.
Wie groß ist eigentlich deine Abteilung im Krankenhaus? Wer arbeitet da?
Ja, also ein pathologisches Institut besteht nicht nur aus dem ärztlichen Personal, sondern auch aus biomedizinischen Analytikerinnen und Analytikern, die sogenannten BMAs, Laborgehilfinnen und Gehilfen, sowie dem Sekretariat. Und das alles funktioniert wie ein gut geöltes Uhrwerk. Und ohne ein Team wäre natürlich vieles nicht möglich oder könnte ein Institut nicht so voll und ganz hundertprozentig arbeiten. Und an dieser Stelle möchte ich auch meinem Team einen großen Dank aussprechen, dass alles so gut funktioniert.
Genau, nur gemeinsam sind wir stark.
Das stimmt, ja.
So ist es. Vielen Dank für diese Einblicke, sehr, sehr interessant.
Ich danke dir für die Einladung.
Gerne. Und zum Abschluss die Frage, die jeder bei mir kriegt. Es heißt ja gesund und glücklich. Was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
Ich bewege mich täglich mindestens eine halbe Stunde am Tag. Sei es Laufen oder sonstige Sportarten, um einfach einen Ausgleich zu meinem Job zu finden, der ja auch oft ein sitzender Job ist.
Genau, diesen Ausgleich, den brauchen wir wahrscheinlich alle. Genau. Ich sage danke fürs Gespräch. Unfassbar spannend, was ein Pathologe, eine Pathologin macht. Ich sage danke auch fürs Zuhören. Alle Gesundheitsthemen findet ihr wie gewohnt im Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten jeden Mittwoch im Print oder natürlich online auf nachrichten.at/Gesundheit. Alle Podcast-Folgen gerne nachhören auf nachrichten.at/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Kommentare, über positive Bewertungen natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Lies und hör was Gescheites. Bis dann.
Dankeschön.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.